SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Vanja Weingart, guten Tag. 2G plus und weniger Zuschauer. Welche Corona-Regeln ab morgen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelten? Darum geht es gleich. Sind die neuen Regeln der Wellenbrecher? Ich spreche mit dem Intensivmediziner Christian Karajanidis. Und wie geht es weiter in Österreich nach dem Abgang von jetzt 3 ÖVP-Spitzenpolitikern dort? Bund und Länder waren sich gestern einig. Bundesweit werden die Corona-Regeln verschärft. Zu Großveranstaltungen dürfen weniger Besucher und in vielen Bereichen soll 2G gelten. Bund und Länder haben sich damit auf Mindeststandards geeinigt. Die müssen die Bundesländer jetzt schnell umsetzen und sie können auch eigene Regeln beschließen. In Baden-Württemberg herrschte da diese Woche allerdings Verwirrung. Schon am Dienstag hat Ministerpräsident Kretschmann Verbot und Einschränkungen angekündigt. Clubs und Diskotheken sollen geschlossen werden, auch alle Weihnachtsmärkte im Land. Aber wann? Erst hieß es Mittwoch, dann Donnerstag, dann Freitag. Jetzt geht es um den Samstag. Arno Knüttgen, Landespolitik-Korrespondent in Stuttgart. Was steht denn jetzt fest?
Also es steht fest, in welchen Punkten die bundesweiten Regeln in Baden-Württemberg noch einmal verschärft werden. Und da geht es vor allem um Großveranstaltungen. In Baden-Württemberg sind ab morgen deutlich weniger Zuschauer erlaubt. Bei Kultur-, Freizeit- und Sportveranstaltungen dürfen dann höchstens noch 750 Menschen zuschauen. Das gilt also fürs Theater genauso wie für Fußballstadien. Auch Weihnachtsmärkte werden geschlossen. Das hat der Ministerpräsident Kretschmann ja schon angekündigt. Und noch ein Punkt, der in Baden-Württemberg strenger geregelt wird als in vielen anderen Bundesländern. In Restaurants müssen Geimpfte und Genesene ab morgen zusätzlich noch einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Ungeimpfte kommen in Restaurants nicht mehr rein.
Damit setzt Baden-Württemberg natürlich um, was die Bund-Länder-Schalte auch beschlossen hat. Aber dann geht Baden-Württemberg doch um einiges darüber hinaus.
Genau, ja, das war eigentlich auch im Sinne dessen, was schon seit dem vorigen Wochenende eigentlich auch aus der Landesregierung zu hören war. Da hatte ein Regierungssprecher schon von Geisterspielen im Fußball gesprochen und Tag für Tag kamen neue Ideen hinzu, die wohl innerhalb der Regierung diskutiert wurden. Aber die Entscheidung wurde auch von Tag zu Tag verschoben. Begründung, man wolle eben erst diese Runde von Bund und Ländern abwarten, aber mit deren Ergebnissen war man dann wohl in Baden-Württemberg auch nicht zufrieden. Und jetzt hat es dann noch wieder fast einen Tag gedauert, bis man sich dann auch entschieden hat innerhalb der Landesregierung, was wollen wir denn darüber hinaus in Baden-Württemberg regeln. Es gab so Diskussionen darüber, jetzt überhaupt keine Zuschauer mehr oder wenigstens noch ein paar. Und der Grund, dass man so diesen kleinen Kompromiss mit den 750 geschlossen hat, das war der, die Vereine in weniger bekannten Sportarten, die sollten nicht völlig auf Zuschauereinnahmen verzichten müssen. Also so Sportarten wie Volleyball oder so, wo ja kleine Vereine auch ganz besonders auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Und deswegen jetzt soll es da ein bisschen Publikum noch geben können.
Die Regeln sind jetzt da, gelten ab morgen. Auf die müssen wir uns jetzt alle einstellen, erstmal richtig auch verinnerlichen, was jetzt erlaubt ist und was nicht mehr erlaubt ist. Gibt es denn schon Reaktionen aus Baden-Württemberg zu diesen neuen Beschlüssen?
Ja, die reichen dann von Unterstützung, wie etwa aus dem Städtetag Baden-Württemberg, wo es heißt, es sei schon mal positiv, dass versucht werde, den Geimpften noch einen gewissen Spielraum zu erhalten. Schwierig werden dann aber die Kontrollen und da rufen die Städte und Gemeinden jetzt nach Hilfe der Polizei, weil das die Ordnungsämter gar nicht mehr alles leisten können. Und auf der anderen Seite sind geradezu entsetzte Reaktionen auf den Seiten der Unternehmer, Industrie- und Handelskammern oder auch des Hotel- und Gaststättenverbandes, wo es dann heißt, also alles, was über 2G hinausgeht, das kommt für unsere Betriebe einem Lockdown gleich und wir wissen gar nicht, wie wir das noch wieder ausgleichen sollen. Der Hilferuf ist dann an Bund wie auch an Land, es müsse neue Hilfsprogramme geben, finanzieller Art. Ansonsten werde es noch eine ganze Reihe Unternehmenspleiten geben in den nächsten Wochen und Monaten.
Hat die Landesregierung sich auch dazu geäußert, was passieren wird, wenn das alles jetzt nicht reicht?
Da ist im Moment nichts zu hören, ist natürlich auch die Frage, inwieweit man das eigentlich dann noch vertreten will, jede Woche die Regeln nochmal zu verschärfen, wäre natürlich sinnvoll, man würde das mal zusammen machen. Eine Möglichkeit wäre ja eigentlich nur noch dann den kompletten Lockdown zu verhängen. Bislang war die Linie der Landesregierung, für die Geimpften wenigstens noch etwas offen zu lassen, sie von den strengsten Maßnahmen auszunehmen. Also wenn man jetzt nochmal verschärfen wollte, dann müsste es in Richtung des kompletten Lockdowns gehen, der dann auch die Geimpften betreffen würde. Nur eins hören wir eigentlich aus allen Parteien im Moment, was absolut vermieden werden soll, das ist Kitas und Schulen zu schließen. Das soll wirklich die allerletzte denkbare Maßnahme bleiben.
Arno Knüttgen, SWR Landespolitik-Korrespondent in Stuttgart. In Rheinland-Pfalz steht schon seit Tagen fest, welche Corona-Regeln ab Samstag, also ab morgen, gelten. Jetzt mussten noch die Beschlüsse der Bund-Länder-Schalte von gestern angepasst werden. Aus Mainz, Gernot Ludwig.
Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, werden in Rheinland-Pfalz die Freiheiten ab morgen deutlich eingeschränkt. Weihnachtsmärkte zum Beispiel sind für sie tabu. Darüber hinaus ist der Zutritt zu den meisten Einzelhandelsgeschäften verboten. Das heißt, schnell mal im Baumarkt Nägel besorgen geht nicht mehr. Weihnachtsshopping im Klamotten-, Möbel- oder Haushaltswarengeschäft geht auch nicht mehr. Die einzigen Geschäfte, die ab morgen in Rheinland-Pfalz für Ungeimpfte noch offen sind, sind zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken. Außerdem gelten für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, ab morgen Kontaktbeschränkungen. Private Zusammenkünfte sind auf den eigenen Haushalt sowie maximal 2 weitere Personen begrenzt. In Restaurants, Hotels, Theater oder Kinos kommen Ungeimpfte in Rheinland-Pfalz schon seit letzter Woche nicht mehr rein, genauso wie als Besucher in Altenheime. In Rheinland-Pfalz müssen sich ab morgen aber auch Geimpfte und Genesene auf Einschränkungen einstellen. Sie müssen in bestimmten Einrichtungen jetzt zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Das betrifft vor allem Restaurants und Hotels, aber auch Fitnessstudios oder das Kosmetikstudio. Dort müssen auch Geimpfte und Genesene ab morgen einen Corona-Test vorlegen. Das darf laut Gesundheitsministerium auch ein Selbsttest unter Aufsicht sein. Man muss also nicht unbedingt beim Testcenter Schlange stehen. In den Schulen von Rheinland-Pfalz ist es so, dass bisher nur die Schüler von weiterführenden Schulen Maske tragen mussten. Ab morgen ist es so, dass die Maskenpflicht am Platz zusätzlich auch an Grund- und Förderschulen gilt. Großveranstaltungen in Innenräumen sind auf maximal 5.000 Besucher gedeckelt. Großveranstaltungen draußen, wie zum Beispiel Fußballspiele in Mainz oder Kaiserslautern, sind auf maximal 10.000 Besucher gedeckelt. Darüber hinaus plant Rheinland-Pfalz, spätestens bei einer Infektionsinzidenz über 350 Bars und Clubs zu schließen. Um das möglich zu machen, braucht es laut Ministerpräsidentin Dreyer einen Beschluss des Landtags. Der soll demnächst in einer Sondersitzung eingeholt werden.
Informationen aus Rheinland-Pfalz von Gernot Ludwig. Schaffen wir die Corona-Trendwende bis Weihnachten? Das wäre schön, aber so richtig dran glauben kann man ja irgendwie im Moment noch nicht. Bund und Länder haben schärfere Regeln beschlossen und die Inzidenz steigt zumindest nicht mehr so schnell wie in den letzten Wochen. Nach ein paar kleinen Rückgängen in den letzten Tagen ist sie heute wieder leicht gestiegen auf 442. Ihre Sicht auf die aktuelle Situation, wie jeden Freitag, haben heute der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler dargestellt.
Geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeichnet ein düsteres Bild mit Blick auf die Feiertage.
Deutschland wird die Zahl von über 5.000 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen deutlich noch in den nächsten Tagen und Wochen übersteigen. Die Lage auf den Intensivstationen wird also, wenn die Maßnahmen greifen, rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen.
Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sieht keinen Anlass zu Optimismus angesichts stagnierender Inzidenzzahlen. Im Gegenteil, sagte Wieler, von einer Trendumkehr zu sprechen, sei es viel zu früh.
Nur wenn wir die Fallzahlen herunterbringen, können wir die Kliniken entlasten. In vielen Krankenhäusern ist die medizinische Versorgung jetzt bereits eingeschränkt. Und ich möchte noch einmal klar machen, was das bedeuten kann. Erstens für die Covid-Patienten, die zum Teil schon verlegt werden müssen. Solche Verlegungen sind eine enorme Belastung und können die Heilungschancen beeinträchtigen. Zweitens für alle anderen. Wenn die Kliniken am Limit sind, wirkt sich das zuallererst auf die vermeintlich leichten Eingriffe aus. Und wenn sie nicht stattfinden kann, verlängert das eben auch das Leid der Betroffenen.
1% der Bevölkerung ist derzeit nach Wielers Angaben akut mit Corona infiziert. 4.800 Covid-19-Patienten befinden sich auf Intensivstationen. Dazu komme die neue Variante Omikron, die man noch nicht einschätzen könne. Mehr Optimismus herrscht beim Impfen. Nach Angaben von Jens Spahn gibt es genug Impfstoff für die geplanten 30 Millionen Auffrischungsimpfungen bis Weihnachten. Außerdem nehme das Impftempo deutlich zu. Erstmals seit Juli gebe es wieder mehr als 1 Million Impfungen pro Tag. In der Frage einer allgemeinen Impfpflicht zeigten sich sowohl Spahn als auch Wieler verhalten. Das müsse sehr sorgsam diskutiert und überlegt werden. Vor allem bei einer Impfpflicht für unter 18-Jährige fürchtet Spahn, dass dies zusätzliche Emotionen in die Debatte bringt.
Informationen aus Berlin von Barbara Kostolnik. Bund und Länder haben beschlossen, bundesweit werden die Corona-Regeln verschärft und die Länder, die setzen das gerade um. Wir haben es gehört. Aber vielen Medizinern und Virologen reicht das nicht. Ich habe vor der Sendung mit Professor Christian Karajanidis gesprochen. Er ist Chef der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Herr Karajanidis, Impfoffensive, 2G, eingeschränkte Besucherzahl bei Veranstaltungen. Wenn das alles so umgesetzt wird, was kann es bringen?
Ja, wir hatten ja zusammen mit Frau Priesemann, Kai Nagel und vielen anderen Kolleginnen am Wochenende nochmal eine Stellungnahme veröffentlicht, wo wir genau auf diese Punkte eingegangen sind, dass wir schon die Möglichkeit haben, wenn wir 2G auch wirklich sehr streng durchführen, und da liegt die Betonung auch auf streng, wenn wir sehr schnell boostern und wenn wir in den Hochinzidenzgebieten wie in einigen Regionen Bayerns, Sachsens oder Thüringens noch etwas schärfere Maßnahmen ergreifen, dann haben wir schon eine realistische Chance, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen.
Es gibt jetzt aber gerade daran Kritik, dass die neuen Regeln vor allem für Ungeimpfte gelten. Brauchen wir auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte?
Also wir haben insbesondere im Nordwesten des Landes das Infektionsgeschehen noch so weit unter Kontrolle, dass wir mit den Maßnahmen, wenn wir sie denn wirklich, wirklich auch konsequent umsetzen, und die Betonung liegt auf wirklich, und das bedeutet, die Maske sitzt richtig auf dem Gesicht, bedeutet auch, dass ich 2G richtig kontrolliere, dann haben wir eine Chance, durch diese Maßnahmen auch ohne Einschränkungen für die Geimpften den R-Wert unter 1 zu drücken. Und darauf bauen wir jetzt erstmal in den nächsten Tagen.
Die bundesweite Inzidenz war in den letzten Tagen leicht gefallen. Heute ist sie wieder leicht gestiegen auf 442. Aber die Zahl der Neuinfektionen ist mit über 74.000 am Tag weiter hoch. Wie ist die Situation auf den Intensivstationen?
Ja, das ist genau das Problem. Also diese Abschwächung des Wachstums scheint zumindest regional echt zu sein. Wir haben ja leider auch das Phänomen, dass viele Labore und Gesundheitsämter überhaupt nicht mehr hinterherkommen mit dem Melden. Aber wir sehen insbesondere in Bayern doch, dass die Infektionsdynamik auch echt nachgelassen hat, dass das offensichtlich nicht nur ein Meldeeffekt ist. Das große Problem ist, egal was wir machen und egal wie sich die Situation darstellt, die Zahlen auf den Intensivstationen laufen mindestens noch 2 bis 3 Wochen nach oben. Das heißt, wir fallen genau in die Weihnachtszeit herein. Und dann kommt hinzu, dass wir ja auch noch nicht sinken, also zumindest nicht substanziell mit den Infektionszahlen, sondern dass sich eher andeutet, dass wir so eine Plateaubildung haben. Das bedeutet, es hält sich dann am Ende auch noch alles auf einem ziemlich hohen Niveau.
Sie haben vorhin schon gesagt, das Boostern ist richtig, das Boostern ist wichtig. Die Impfoffensive bis Weihnachten, 30 Millionen Impfungen sind da geplant. Wenn das gelingt, wie und wann wirkt sich das dann auf die Situation im Krankenhaus aus?
Man kann eine einfache Überschlagsrechnung machen. Wir haben nach der Boosterimpfung den Effekt, dass auch wirklich viele Antikörper gebildet werden nach ungefähr 2 bis 4 Wochen. Und wenn wir sehen, dass wir, sagen wir mal, 1 bis 2% der Bevölkerung am Tag geboostert bekommen, dann sehen wir die ersten Effekte so nach 4 bis 6 Wochen. Und wir haben vor ungefähr einer Woche damit angefangen, dass die Zahlen deutlich nach oben gegangen sind. Das heißt, auf die Infektionsdynamik würden wir es jetzt ab, ich sag mal, Mitte Dezember erwarten, auf die Belegung auf den Intensivstationen natürlich dann erst verzögert wieder ab ungefähr Anfang Januar.
Wir hören seit Tagen über die neue Virusvariante Omikron. Weiß man noch wenig? Wie schätzen Sie die Auswirkungen ein?
Ja, ich glaube, wir sollten vorsichtig sein mit der Interpretation aus 2 Gründen. Das eine ist, die südafrikanische Bevölkerung ist sehr jung. Wir haben weniger hochaltrige Menschen. Allein über 65 Jahre sind es meines Wissens nach nur 1% der Bevölkerung. Das heißt, das ist nicht 1:1 übertragbar auf Deutschland. Und der zweite Punkt ist, wir gehen davon aus, dass gerade in Südafrika die Infektion schon mit dem Wildtyp sehr weit durchgelaufen ist. Das heißt, das Virus trifft auf schon einmal immunisierte Menschen. Und das macht die Übertragbarkeit so schwierig. Mein Schluss daraus ist, wir brauchen 2 Dinge. Das eine ist, die Gesundheitsämter sollten sich voll auf die Kontaktnachverfolgung von Omikron-Fällen spezialisieren, weil es extrem wichtig ist, dass wir die Zahl ganz am Anfang unten halten. Und das ist viel wichtiger als Delta nachzuverfolgen in meinen Augen, damit wir einfach versuchen, Zeit zu gewinnen. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen vor Omikron Plan B in der Schublade. Und wenn Omikron gut ist, umso schöner, dann brauchen wir diesen Plan nicht zu zücken. Aber wenn Omikron nicht gut ist und wenn es sich extrem schnell verbreitet, dann sollten wir alles vorbereitet haben und alle wirklich Maßnahmen in der Tasche haben, die wir dann sehr schnell aus der Schublade ziehen und anwenden können. Und ich glaube, jetzt ist der beste Zeitpunkt, das vorzubereiten.
Und um welche Maßnahmen ging es dann?
Also ich glaube, wir brauchen das, was wir mit Frau Priesemann und anderen zusammen in unserer Stellungnahme geschrieben haben, dass wir für den absoluten Supernotfall einen Notschutzschalter brauchen. Das würde bedeuten, Omikron ist wirklich schlimm. Und wenn Omikron sich auch sehr stark verbreitet, dann muss man die Möglichkeit haben, dass man weitreichende Kontaktbeschränkungen macht, um das Virus dann auch unten zu halten. Aber auch wirklich nur für den Fall. Und das ist einer der wichtigen Punkte, die man jetzt gesetzgeberisch vorbereiten müsste, weil man in meinen Augen zumindest noch die Zeit dafür hätte.
Sagt Professor Christian Karajanidis von der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Wir bleiben noch beim Thema Corona und schauen in unser Nachbarland, in die Niederlande. Auch dort ist die Zahl der Neuansteckungen hoch. Die Inzidenz liegt heute bei knapp 880. Die Intensivstationen sind voll und in einigen Regionen gibt es so viele Todesfälle, dass die Bestattungsunternehmen Kühlcontainer bestellen müssen. Darüber berichtet unser Korrespondent Ludger Katzmierzak.
Ein weißer Container, so eckig und schlicht, wie man ihn sonst auf großen Frachtern über den Rhein schippern sieht. Nicht schön, aber zweckmäßig. Das landesweit tätige Bestattungsunternehmen Dela hat 10 solcher Kühlcontainer angemietet, um darin die sterblichen Überreste von Corona-Toten aufzubahren. Die normalen Leichenhallen, so Managerin Veronique van Kreusen, seien in einigen Städten bereits voll. Leider sind wir wieder von einer enormen Corona-Welle betroffen. Wir haben hier in unserem Bestattungsinstitut und Krematorium Nedermars in Helene normalerweise Kapazität für 28 Tote. Nun mussten wir zusätzlich diese Kühleinheit aufstellen, in der Platz für bis zu 8 weitere Verstorbene ist. Helene liegt in der Provinz Limburg gleich an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Region war schon zu Beginn der Pandemie ein Corona-Hotspot und ist das bis heute geblieben. Zuletzt registrierten die Gesundheitsbehörden hier innerhalb einer Woche 7 bis 8 Covid-Tote täglich. Die meisten Kliniken in der Region haben alle nicht zwingenden Behandlungen und Operationen bereits Anfang November eingestellt, um die Corona-Patienten ausreichend versorgen zu können. Die Krankenhäuser im Land seien voll und die Leichenhallen leider auch, sagt die Bestatterin. Deshalb hat ihr Unternehmen diese Woche auch in Roermond, Nijmegen, Eindhoven und mehreren anderen Städten Kühlcontainer aufstellen lassen.
Dela findet es heel belangrijk om een waardig afscheid voor iedereen te regelen.
Wir finden es wichtig, einen würdigen Abschied für jeden zu organisieren. Unser Team macht das mit aller Liebe und Sorgfalt. Wir sorgen dafür, dass die Angehörigen hier Abschied nehmen können. Das machen wir mit Würde und Respekt. Und dafür brauchen wir diese Kühlcontainer, damit ein toter Körper auf diese Weise länger schön bleibt.
Belangrijk ist, dass ein overleden Lichaam wat langer mooi kann bleiben. Ja.
Es ist bereits das dritte Mal in dieser Pandemie, dass Dela Container aufstellt, weil die Totenhallen in vielen Kommunen nicht mehr ausreichen, um allen Verstorbenen Platz zu bieten. Von den 10 angemieteten Kühleinheiten sind 6 bereits im Einsatz. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt in den Niederlanden bei rund 870. Nach einem wochenlangen Anstieg flacht die Kurve jetzt aber langsam wieder ab.
Ein Beitrag von Ludger Katzmierzak. Sie hören SWR 2 aktuell, 12.22 Uhr. In Österreich sucht die konservative Partei ÖVP eine neue Führung. Denn das Spitzenpersonal, das hat sich überraschend aus der Politik verabschiedet, nachdem gestern Parteichef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz seinen kompletten Rückzug aus der Politik bekannt gegeben hat, haben sich einige Parteifreunde gleich ein Beispiel an ihm genommen. Kurz-Nachfolger als Kanzler, Ex-Außenminister Alexander Schallenberg hat angekündigt, er stelle sein Amt als Kanzler zur Verfügung. Außerdem braucht die ÖVP einen neuen Finanzminister, denn auch Gernot Blümel hat seinen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Und ausgelöst hat das Ganze die Korruptionsermittlungen gegen Sebastian Kurz und seine engsten Mitarbeiter, die auch zu Kurz' Rücktritt geführt hatten. Wolfgang Fichtel in Wien, wie geht es jetzt weiter mit der ÖVP?
Mit der ÖVP, die wird eine neue Führung bekommen, einen neuen Parteichef, es wird einen neuen Bundeskanzler geben und es wird einige neue Minister geben und es wird, glaube ich, auch eine neue Richtung und eine neue Parteifarbe geben. Der Parteivorstand hat am Vormittag eindeutig einstimmig Karl Nehammer bestimmt als neuen Parteichef der Österreichischen Volkspartei, der bisherige Innenminister im Kabinett Schallenberg. Und Nehammer soll auch neuer Bundeskanzler werden. Das ist der ÖVP besonders wichtig, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sind. Und das muss dann der Bundespräsident in seiner Angelobung, und da braucht es seine Zustimmung, aber das soll kommen. Es gibt auch Umbildungen im Kabinett, denn alle, ich nenne es mal Sebastian Kurz-Buddies, haben sich auf den Weg weg aus der Politik gemacht. Gernot Blümel als Finanzminister, ein ganz enger Freund von Sebastian Kurz, hat den Posten freigeräumt. Da wird der Staatssekretär nachrücken, ein anerkannter ÖVP-Politiker, Brunner heißt er.
Wird das mit der Regierung so reibungslos abgehen oder erwarten Sie größere Konflikte?
Größere Konflikte erwarte ich nicht. Interessanterweise hat der Grünen-Parteichef und Koalitionspartner, der Vizekanzler Werner Kogler, gestern schon gesagt, Karl Nehammer, das hat sich ja abgezeichnet, mit dem kann er ganz gut. Die Basis murrt etwas, denn der bisherige Innenminister ist ein Hardliner mit einer harten Kante in der Flüchtlingsfrage. Auch wenn er immer in seinen Ansprachen sagt, liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher und alle Menschen, die hier leben. Aber in der Flüchtlingsfrage ist er dennoch eindeutig, betont aber auch das Soziale in seiner Politik. Also die Regierung wird so weiterlaufen. Man ist nicht ganz unstolz auf gemeinsam Erreichtes, wie das österreichweite Klimaticket, das den Grünen sehr hilft. Alexander Schallenberg, der scheidende Kanzler, hat ein schönes Bild geprägt. Er hat gesagt, wir stehen beide auf dünnem Eis. Wenn einer von den Koalitionspartnern stampft, dann werden wir beide nass und das wollen beide nicht.
Zumindest von außen betrachtet saß Sebastian Kurz noch vor einigen Monaten fest im Sattel. Jetzt sein Abgang und der seiner Vertrauten gleich mit. Ist das auch in Österreich eine Überraschung?
Kann schon sein, um das Bild aufzugreifen, dass er fest im Sattel saß, nur das Pferd drunter war weg. Also an ein Comeback haben nicht sehr viele geglaubt. Er hat es nochmal versucht, auch mit einer Tour durch die Landesverbände. Das hat noch nicht so wirklich funktioniert. Also an ein Comeback glaubt keiner mehr, er sucht sich jetzt einen neuen Job, da fängt ein neuer Lebensabschnitt an für ihn. Und für die Partei heißt das wieder zurück von Türkis zu Schwarz, zu konservativ, zu stabil, zu sicher auch mehr Macht der Landesverbände, zur alten ÖVP. Die Frage ist, ob sie damit auch die Wahlerfolge einfahren können für die Sebastian Kurz in seinen 10 Jahren, in seinen 10 lehrreichen Jahren, wie er das selber formuliert, stand. Daran wird dann die neue Parteiführung gemessen werden.
Vielen Dank, Wolfgang Fichtel in Wien. Und damit gehen wir zur Wirtschaft. Derzeit gelten für Bundesbürgerinnen und Bundesbürger unterschiedliche Regelungen, je nach Rolle, in die man sich begibt. Bin ich Kunde oder Konsumentin, muss ich künftig geimpft oder genesen sein, um zum Beispiel im Buchladen einkaufen oder ins Kino zu gehen. Bund und Länder haben gestern die entsprechenden flächendeckenden 2G-Regelungen für den Einzelhandel und für Kulturbetriebe beschlossen. Als Arbeitnehmer jedoch gilt nach wie vor 3G. Das heißt, auch wer nicht geimpft ist, darf arbeiten gehen, wenn er täglich ein negatives Testergebnis vorlegt. Fast alle Wirtschaftsverbände stehen hinter dieser 3G-Regelung für Arbeitnehmer. Der Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, BVMW, hat heute jedoch eine Verschärfung gefordert auf 2G am Arbeitsplatz. Stefanie Geißler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Das kommt erstmal unerwartet. Wie begründet der Verband denn diese Forderung?
Ja, das dachte ich im ersten Moment auch. Und dann habe ich mir zunächst die Frage gestellt, ob sich der deutsche Mittelstand mit dieser Verschärfung nicht ins eigene Fleisch schneidet, weil Unternehmen ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Mitarbeiter zur Arbeit kommen können. Aber mal der Reihe nach, tatsächlich stecken nämlich mehrere Gründe dahinter. Zum einen ist da natürlich der bürokratische Aufwand, wurde ja in den vergangenen 1,5 Wochen immer wieder moniert. Da geht es vor allem ums Kontrollieren und auch ums Archivieren. Ich habe mit dem Chefvolkswirt vom Mittelstandsverband Hans-Jürgen Völz gesprochen, der hat mir gesagt, dass gerade im Baugewerbe und in der Gebäudereinigung die Dienste oft so früh anfangen, dass eben keiner die Leute kontrollieren kann, die Teststationen noch nicht aufhaben und so weiter.
Das ist nachvollziehbar, aber können die Mittelständler im Zweifel auf die Ungeimpften denn verzichten?
Ja, kurz gesagt, sie hoffen, dass sie das gar nicht müssen. Hinter dieser Forderung steckt nämlich auch eine Strategie, nämlich Druck aufbauen sozusagen. So eine 2G-Regel bräuchte natürlich Vorlauf und die Mittelständler setzen darauf, dass sich dann in dieser Übergangszeit doch auch noch die Letzten dazu entscheiden, sich impfen zu lassen. Die Alternative, nämlich ein weiterer Lockdown, wenn ein weiterer Lockdown kommt, dann wäre das für alle Beteiligten das viel größere Übel. In dem Gespräch mit Hans-Jürgen Völz vom BVMW habe ich auch viel Verzweiflung herausgehört. Also da war jetzt nicht die Rede von, wir greifen hart durch, uns reicht's jetzt, sondern vielmehr die Überzeugung, dass die deutsche Wirtschaft eben mittelfristig um eine höhere Impfquote nicht herumkommt.
Und wie sehe 2G konkret aus? Was passiert dann mit nicht geimpften Mitarbeitern?
Ja, bisher ist es offenbar schon so, dass sich viele krank schreiben lassen, damit sie um die Testpflicht rumkommen. Das wäre natürlich bei 2G auch eine mögliche Folge, also dass sich nicht Geimpfte eine Krankmeldung besorgen. Da wünscht sich der Verband, dass der Gesetzgeber eben die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen schafft, dass eben Missbrauch von Krankmeldungen geahndet werden kann. Konkret heißt es zum Beispiel, dass ein Betriebsarzt das Recht hat, eine Krankmeldung auf Plausibilität zu prüfen.
Aus der Wirtschaft war das Stefanie Geißler.